Moin, wir von Lingen Wirtschaft und Tourismus gratulieren der Lingener Tagespost und laden euch ein, die Einkaufsstadt Lingen zu besuchen. Mehr Infos über uns gibt es auf www.tourismus-lingen.de. Shoppen, genießen, erleben. Das ist Lingen. Und nun viel Spaß beim Podcast.
75 Jahre Lingener Tagespost.
Im Lokalen kannst du Menschen treffen und sie erleben, wie sie sind.
Rein theoretisch treffen sie ja denjenigen, über den sie schreiben am nächsten Morgen beim Bäcker.
Was war, was ist, was wird? Lingener Tagespost.
Moin moin und herzlich willkommen zu Teil 2 des Jubiläumspodcasts der Lingener Tagespost. Am 15. Oktober wird nämlich die Jubiläumsausgabe zum 75. Geburtstag der Lingener Tagespost verteilt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt denken, huch, Teil 2, warum habe ich Teil 1 denn nicht gehört? Kein Problem, schauen Sie sich einfach mal in der Audiothek auf noz.de um oder auch in den Audiotheken Ihrer NOZ-Apps, also der News-App und der Premium-App. Da finden Sie den ersten Teil dann garantiert auch. Mein Name ist Bastian Rabeneck und ich bin bei der Neuen Osnabrücker Zeitung für Podcasts zuständig. Und meine Gäste sind wie schon in Teil 1 Thomas Perz und Mike Röser. Willkommen zurück.
Hallo Bastian.
Hallo Bastian.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die Teil 2 als erstes hören, stellt euch doch nochmal ganz fix vor. Bei Teil 1 durfte Thomas ja starten, dann lassen wir jetzt einmal Mike den Vortritt.
Ja, ich bin Mike Röser, ich bin Gebietsmanager in Lingen. Das ist so eine Art Themenleitung, da kommen wir heute auch später, glaube ich, noch drauf. Und bin der Stellvertreter von Thomas und seit 2011 im Lingen.
Ja, mein Name ist Thomas Perz. Ich bin seit 1991 Redakteur bei der Lingener Tagespost und Redaktionsleiter seit 2006.
Okay, dann haben wir die Formalitäten schon mal geklärt. Wobei, eine Formalität habe ich hier noch auf dem Zettel. Ich habe eingangs gesagt, am 15. Oktober erscheint die Jubiläumsbeilage zum 75. Geburtstag der Lingener Tagespost. Vielleicht könnt ihr schon mal so ganz grob abreißen, was es da denn überhaupt alles drin zu sehen und zu lesen geben wird.
Also alles wollen wir natürlich nicht verraten, aber das eine oder andere kann ich natürlich erzählen. Wir wollen unsere Arbeit vorstellen, uns selbst natürlich auch vorstellen, im Bild und schriftlich natürlich. Thematisch haben wir den einen oder anderen Kollegen, der nicht mehr im Dienst ist, aber über viele, viele Jahre bei der LT gearbeitet hat, den wir porträtieren wollen. Also es soll ein ganz unterhaltsames Stück werden, das hoffentlich auch viele Leser findet.
Und das geht in Lingen an alle Haushalte raus oder wie kann ich mir das vorstellen?
An alle Haushalte, die die Lingener Tagespost beziehen.
Ja. Also an alle Abonnenten, genau.
Ja,
okay,
genau.
Ja, schön.
Ich freue mich besonders auf ein Stück, was die Kollegin Caroline de Teiling schreiben wird, nämlich über die Erfinderin der Rieke, unserer Morgenglosse.
Ah, okay. Das ist das, was hier wahrscheinlich der Till ist, ne?
Ganz
das
ist genau, richtig.
Also die Emsländer kennen jetzt wahrscheinlich den Till nicht, aber das ist dann das Pendant dazu.
Das ist richtig, ja.
Okay, ja schön. Dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Dann kann es jetzt ja wieder ans Eingemachte gehen. In Folge 1 dreht sich alles um die Vergangenheit der Lingener Tagespost. Jetzt wollen wir mal über das, was ist und das, was wird sprechen. Das sind so die zwei übergreifenden Themen für diese Folge. Und dazu interessiert mich erstmal von euch beiden, was euch am Lokaljournalismus der Gegenwart so reizt. Platt gefragt, warum Lingener Tagespost und nicht Stern oder Spiegel?
Die Unmittelbarkeit. In meiner Ausbildung zum Redakteur auch, oder bevor ich das Volontariat begonnen habe, habe ich auch für Nachrichtenagenturen gearbeitet. Und ich bin hinterher Angela Merkel hinterhergereist im Bundeswahlkampf und hinter Gerd Schröder. Und da liefen so viele Journalisten rum und man hat da Standard abgeliefert. Also eigentlich musste man da Standard abliefern, weil alle anderen neben dir haben das Gleiche gehabt. Und im Lokalen kannst du Menschen treffen und sie erleben, wie sie sind und deren Geschichte aufschreiben. Und im Idealfall schreibst du sie so auf, dass sie ganz, ganz viele andere Menschen auch interessieren. Und das schaffst du auf der politischen großen Bühne nicht wie im Lokalen.
Ist deutlich schwieriger wahrscheinlich.
Deutlich
schwieriger. Auch bedeutende Persönlichkeiten einzeln zu treffen. Dann.
Es gibt bestimmt Kollegen bei großen Blättern oder auch bei uns im Hause, die da näher dran kommen, die auch mal eine Geschichte bekommen, wo sie sehr nah dran sind an den Protagonisten. Aber das kann man im Lokalen fast jeden Tag erleben.
Ja, schön. Thomas, wie sieht das bei dir aus?
Also ich kann das im Prinzip nur bestätigen. Das ist vor allen Dingen diese unmittelbare Nähe zum Leser, die den Spaß am Lokaljournalismus ausmacht. Rein theoretisch treffen Sie ja denjenigen, über den Sie schreiben, am nächsten Morgen beim Bäcker. Das muss jetzt nicht unbedingt angenehm sein, je nachdem.
Ich wollte gerade sagen, kriegt erstmal einen auf den Deckel dann.
Je nachdem, worüber Sie gerade geschrieben oder kommentiert haben, aber diesen direkten Austausch, den haben Sie eigentlich nur im Lokalen. Ob Sie über Angela Merkel oder Herrn Putin oder wen auch immer schreiben, das wird die beiden nicht sonderlich jucken.
Die trifft man dann wahrscheinlich nicht beim Bäcker.
Eben, aber über die Menschen vor Ort, und das müssen nicht immer nur die Entscheider sein, wie irgendwelche Oberbürgermeister oder Stadträte, sondern vor allen Dingen die Menschen, die einen berühren. Ich kann mal ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt einen linken jungen Mann, der ist 25 Jahre alt, Kevin Greve heißt er. Der leidet an einer unheilbaren Muskelkrankheit. Ob der in ein oder zwei oder drei Jahren noch lebt, das weiß er momentan selber nicht. Der hat gerade sein Masterstudium beendet mit 1,0. Und über solche Leute zu schreiben, die auch in der Stadt dann auch bekannt sind oder durch eine Berichterstattung bekannt werden, das rührt ganz anders als über ja irgendwelche Menschen aus der großen Politik. Aber das müssen andere dann wieder, die werden das ganz anders sehen. Politikredakteur, der wird jetzt für sich schwärmen und über seine Arbeit, aber die Lokaljournalisten, die mögen eigentlich die Nähe zu denen, über die sie schreiben. Und das ist das, was sie antreibt.
Ja, schön. Also ich finde, das ist ein gutes Plädoyer für den Lokaljournalismus. Das kann man, denke ich, so festhalten. In Folge 1 hatten wir ja schon kurz über eure journalistischen Highlights bei der Lingner Tagespost gesprochen, beziehungsweise ihr habt jeweils so ein Highlight genannt. Ja, jetzt würde ich euch gerne mal noch ein bisschen Raum geben, um noch ein bisschen mehr auszupacken. Mike, du hattest ja eben schon gesagt, du hättest eigentlich so drei Stories im Hinterkopf, die dir da einfallen als Highlight.
Genau, ich habe ja erzählt, die Geschichte von meiner Uganda-Reise, die hat mich natürlich weg aus Lingen geführt. Die anderen beiden Geschichten, die mir jetzt so besonders im Kopf bleiben, an die ich oft auch zurückdenken muss, das sind einmal in Lünne, gab es da eine Familie, die ich begleiten durfte, als sie eineige Drillinge bekamen. Und da hat sich tatsächlich so ein nettes Verhältnis, ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelt, dass die mich wirklich ganz nah dran gelassen haben. Und ich durfte mit den Ärzten reden. Ich war ein paar Mal bei denen zu Hause. Und dann habe ich diese doch ungewöhnliche Geburt, also ich war jetzt nicht bei der Geburt dabei, natürlich.
Aber so weit ging es dann doch nicht.
So weit ging es nicht. Aber die haben mich ganz nah dran gelassen. Und diese ungewöhnliche Konstellation, eineige Drillinge, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Familie? Wie wird denen geholfen? Welche Hilfen können die bekommen? Die waren auch sehr rührig, haben sich überall bemüht um Hilfen und um das mal aufzuzeigen, wie das funktioniert. Das war eine tolle Geschichte, auch weil die beiden total nette Menschen sind. Und ich habe dann später dann auch nochmal die beiden begleitet. Was ist nach einem Jahr daraus geworden? Dieses Jahr fiel dann tatsächlich in die Corona-Zeit. Das war für die mit zwei größeren Kindern, auch noch im Kindergartenalter und den Drillingen dann natürlich eine besondere Herausforderung. Die zweite Geschichte, von der ich jetzt vielleicht noch kurz berichten will, das ist eine Geschichte, bei uns gibt es in Lingen die Backumer Mühle. Da weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Hinweis bekommen hatte, aber das ist ein altes Landfreizeitheim der evangelischen Kirche gewesen. Und die evangelische Kirche wollte sich davon trennen, weil das nicht mehr so passte, nicht mehr ins Konzept vielleicht. Oder es gab auch ziemlich einen Rückstau in der Sanierung. Und da war dieser Pächter, der da war und der ziemlich aufgelöst war. Und diese Einrichtung, die stand vorm Aus. Und an dieser Einrichtung haben halt extrem viele Lingner tolle Erfahrungen, tolle Erinnerungen. Und in der Folge dieser Berichterstattung ist es dann halt, sind halt andere Menschen aufmerksam geworden. Mhm. Das ist auch wieder das Unmittelbare, die da ebenfalls gute Erinnerungen hatten. Und dann hat sich tatsächlich jemand gefunden, der gesagt hat, okay, ich habe die Möglichkeiten, auch finanzieller Art, da halt Leitplanken zu setzen, damit wir hier eine Zukunft schaffen. Und heute lebt die Backumer Mühle sogar mehr als
vorher. Also es gibt sie, immer noch.
Und da ist wieder mehr Leben sogar tatsächlich. Heute ist da ein Café und eine Außengastronomie. Das gab es vorher, glaube ich, in der Form nicht. Und sie ist saniert. Tatsächlich Brandschutz war da eine ganz große Frage. Mhm. Und wenn man das dann sieht, wie wenn man ein Thema aufgreift und es führt zu etwas, das ist dann eine schöne Sache. Da denkt man gerne dran.
Also auch das, was du eben gesagt hast, das Unmittelbare, was man dann auch als Lokaljournalist sehen kann.
Ganz genau. Mich haben auch viele Freunde, ich komme ja selbst nicht aus Lingen und kenne die Einrichtung aus Jugendzeiten nicht. Aber viele Bekannte, die ich ja heute in Lingen habe, die sagten, Mensch, hier mit der Backumer Mühle und so, da muss es doch einen Weg geben. Und dann hat sich ein Weg gefunden.
Also dann, eine Story, die viele auch berührt dann vor Ort. Ne?
Hoffe ich. Ja.
Thomas, wie schaut es bei dir aus? Was kannst du uns noch erzählen?
Also in den 30 Jahren kommen natürlich eine ganze Menge Geschichten zusammen. Ich kann jetzt nichts sagen, dass ich jetzt speziell genau eine besonders irgendwo im Fokus hätte. Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, den Kevin Greve. Also mir persönlich liegen vor allen Dingen soziale Themen am Herzen, weil ich denke, dass man da wirklich am dichtesten dran ist an den Menschen. Hm. Genauso muss ich aber auch sagen, sind politische Themen interessant. In Lingen ist ein hochinteressanter Wirtschafts- und Energiestandort. Das Kernkraftwerk Emsland als Beispiel wird Ende nächsten Jahres vom Netz gehen. Die Stadt positioniert sich neu, will grünen Strom transportieren, in Wasserstoff umwandeln. Also wir haben eine Hochschule in Lingen auf dem Campus bei uns gegenüber von der Redaktion. Das heißt, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themenfelder, wo Sie als Lokaljournalist eigentlich die freie Auswahl dann auch haben, sich da regelrecht dran auszutoben. Und vor allen Dingen, und das finde ich nach wie vor auch nach 30 Berufsjahren so faszinierend, Sie lernen ja selber auch enorm viel dabei und dazu. Wenn ich allein die Energiewende nehme, die Umwandlung von Wasserstoff mit sogenannten Elektrolyseuren, kriegt man ja kaum über die Zunge. Was ist das überhaupt für ein Teil, das grünen Strom in andere Energieformen umwandelt? Das heißt eben auch, man lernt ständig dazu und das müssen wir sowieso, weil sich eben auch unser Berufsbild eben auch wandelt. Aber da kommen wir ja nachher noch zu.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, weil eben all diese Geschichten, von denen ihr jetzt gesprochen habt, die stehen eben heute nicht mehr nur in der gedruckten Zeitung, sondern die sind eben auch online, auf dem Smartphone, in den Apps, in den sozialen Medien, in unseren Podcasts und so weiter. Die sind überall zu finden, werden überall aufbereitet. Und ja, kurz gesagt, die digitale Transformation ist bei uns in vollem Gange. Sie ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, denke ich nicht. Und vielleicht wird das auch niemals so sein, weil es immer wieder was Neues gibt. Aber macht euch dieser Wandel manchmal zu schaffen oder sagt ihr, ach, das ist doch ein Klacks mit der Digitalisierung, da Schritt zu halten, das ist gar kein Problem.
Nun, wir sind diesen Wandel gewohnt mittlerweile tatsächlich. Mhm. Tatsächlich erlebe ich ihn in der Stärke schon seit 10 Jahren, seit dem Beginn in Lingen. Das war nämlich so, dass als ich damals anfing, ich habe ja schon im ersten Teil des Podcasts erzählt, dass ich eigentlich als rasender Reporter mal vorgesehen war. Nur der rasende Reporter, der hatte ja ein Problem mit dem Fußballspielen, weil er andauernd verletzt war.
Und dann, genau. Gefährliches Hobby.
Und dann schlich ich irgendwann in die Redaktion und berichtete Thomas dann, ja, ich habe jetzt einen Bänderriss. 6 Wochen richtig laufen ist nicht mehr. Und dann, so ganz hat dir das nicht gepasst, glaube ich.
Nee.
Lag die Kündigung auf dem Tisch.
Nee, da kam auch der Hinweis, Mike, du bist jetzt über 30. Hör doch mal auf damit. Also, nein, hat er nicht gesagt, aber.
Gedacht, hat er gedacht.
Und auch mich spüren lassen. Und dann gab es bei uns damals noch das Prinzip, jemand der Blattmacher baut die Seiten zusammen. Und das wechselte bei uns wöchentlich. Also jeder war mal dran. Wenn er nicht Reporter war, dann war er halt Blattmacher. Und dann haben wir halt, als ich dann verletzt ausfiel, war nicht so mobil, gesagt, ja gut, Mike, du kannst das ja, mach das doch mal 6 Wochen. Und danach bin ich nie mehr da rausgekommen, weil ich hatte da relativ viel Erfahrung drin, weil ich ja früher in der Sportberichterstattung war. Und da muss man wissen, Sportberichterstatter bzw. Sportredakteure, die sind da so eine, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ja. Ja, genau. Die müssen alles können. Und die müssen abends 2 Minuten vom Andruck noch in eine Seite umspiegeln können. Und das hatte ich nun mal seit meinen Anfängen Ende der 90er Jahre schon gemacht als Sportmitarbeiter. Und dann habe ich das halt auch in Lingen gemacht. Und dann war es so, dass in dieser Anfangszeit dann auch schon immer mehr, auch bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Fokus in Richtung Online-Berichterstattung ging. Dann haben wir geschaut, welche Themen eignen sich denn besonders gut für Online-Berichterstattung, was interessiert die Leute dort. Und dann haben wir, ich weiß noch, ABC haben wir mal eingeordnet. Und so entwickelte sich das immer weiter, bis wir dann halt da sind, wo wir heute sind.
Also letztlich schreibt ihr nicht mehr nur Texte nur für Online und für Print, sondern ihr müsst ja auch Themen identifizieren. Was ist überhaupt wichtig in Lingen und in der Umgebung? Ihr müsst herausfinden, was interessiert die Leserinnen und Leser überhaupt? Vielleicht, Thomas, du als Redaktionsleiter, wie macht ihr das überhaupt? Was sind so eure Wege?
Ja, es gibt da ja heute auch ganz interessante Tools, zum Beispiel Institute, die Lokalausgaben einfach mal daraufhin überprüfen, zusammen mit einer Leserschaft, die vorher ausgewählt worden ist, möglichst über alle Altersdurchschnitte, die dann einfach mal auf die Zeitung schaut und auf die Artikel schaut, welche Artikel werden gelesen, welche werden zu Ende gelesen, welche werden möglicherweise gar nicht gelesen, so dass man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, liegen wir mit der Themensetzung eigentlich richtig oder ist das einfach so eine gefühlte Auswahl, die wir treffen, die möglicherweise auch am Leser vorbeigeht? Mhm. Und das ist im Prinzip auch der Ansatz, den wir verfolgen, einfach noch stärker durch die Leserbrille zu schauen, was kann den Leser interessieren und dann auch eben den Schritt hinzubekommen, weg vom Terminjournalismus hin, die Themen auch selber zu setzen. Das führt dann am Ende durchaus aber auch schon mal zu Konflikten mit den örtlichen Protagonisten. Das heißt, wenn wir eben nicht mehr über die Jahresdienstversammlung der Feuerwehr berichten oder über die Generalversammlung des Sportvereins, kommt das bei den Vereinsvorsitzenden nicht sonderlich gut an.
Weil sie denken, wir würden damit ihre Arbeit nicht wertschätzen, durchaus.
Und das ist aber genau der falsche Punkt, denn es ist ja nicht so, dass wir das Ehrenamt nicht schätzen, das in den Vereinen gelebt wird, sondern über das Ehrenamt wollen wir ja auch durchaus berichten, aber eben anders. Indem wir einen Ehrenamtler vielleicht mal speziell vorstellen. Eine Frau, die vielleicht seit 50 Jahren im Sportverein die Trikotwäsche wäscht.
Protagonisten begleiten,
ganz genau.
Ausführlicher vorstellen.
Also ja. Geschichten auch personalisieren, dann darum geht's.
Was macht denn aus eurer Sicht heute im Lokaljournalismus wirklich eine gute Geschichte aus? Gibt es da bestimmte Punkte, nach denen ihr Ausschau haltet? Wie ist das?
Sie muss eine große Relevanz für den Leser haben. Er oder sie muss sich darin wiederfinden und am besten einen Lebensbereich abdecken, Lebenshilfe geben, Service bieten. Oder ja, seine Problematik aufzeigen, so dass andere daraus lernen können vielleicht.
Kannst du das noch ergänzen, Thomas?
Also die große Herausforderung, die besteht ja im Rahmen dieses Transformationsprozesses ja in dem Spagat, eine gute, attraktive Printausgabe von Montag bis Samstag hinzukriegen, aber gleichzeitig und vor allem von Montag bis Sonntag und wenn es sein muss, rund um die Uhr, ein attraktives Angebot online, das den Leser auch wirklich jeden Tag irgendwo abholt. Mhm. Wir können ganz genau sehen, bei welchen Artikeln, bei welchen Geschichten Leute auf den Artikel draufgehen oder ihn eben ignorieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Artikel, der jetzt mehr oder weniger unter ferner Liefen online läuft, überhaupt keine Relevanz hat. Möglicherweise bei einer bestimmten Leserschicht in der Printausgabe durchaus. Und es bedeutet eben auch nicht, dass solche Inhalte nicht mehr geschrieben werden. Aber unter dem Strich ist es schon so, dass ein Tool, das uns sagt oder mitteilt, ein Artikel wird digital, ich sag mal 2000 Mal, nicht nur geklickt, sondern auch gelesen, bedeutet für die Redaktion, der hat eine Relevanz. Mhm. Möglicherweise auch zur Weiterdrehe, je nachdem, um welches Thema es sich handelt.
Also Weiterdrehe heißt, das noch tiefer zu gehen in das Thema, genau, andere Protagonisten zu befragen.
Ganz genau. Mhm. Aber wie gesagt, darin besteht der Spagat. Wir können natürlich nicht nur aufs Digitale schauen. Schließlich ist die Printausgabe nach wie vor auch eine wirtschaftlich sehr, sehr relevante, ja, ist es wirtschaftlich ein sehr relevantes Produkt. Nach wie vor. Aber am Ende muss eben beides gelingen. Vor allen Dingen im digitalen Bereich eine Attraktivität in den Inhalten zu schaffen, die durchaus auch Print dann auch wiederum hineinstrahlt. Es ist ja nicht so, als wenn man einen digitalen Inhalt nicht auch Print gut darstellen kann.
Ja, klar. Mhm.
Genau. Und vielleicht ist diese Trennung auf der einen Seite der Online-Leser, auf der anderen Seite der Print-Leser, das ist auch ein bisschen überholt. Also in vielen Dingen mag das richtig sein, dass vielleicht das eine Thema vielleicht auch mal manchen Printleser mehr interessiert. Allerdings haben wir ja diese Studie quasi gehabt, auch mit Lesewert, was Thomas gerade ansprach. Da wurde auch die Printausgabe untersucht und da wurde gezeigt, welche Themen interessieren denn den Leser. Und mit verschiedenen Werten wurde dann geschaut, welchen Artikel liest der Leser, wo schaut er hin, liest er den bis zum Ende und so weiter. Und wenn man sich anschaut, was da wirklich auf großes Interesse stößt, dann merkt man, dass in 95% der Fällen das genau das Gleiche ist, was auch online großes Interesse hervorrufen würde. Deshalb sind die gar nicht so weit auseinander. Also
ich kann es ja meiner eigenen Person feststellen. Ich bin 58, bin also mit einer Printzeitung mehr als weniger aufgewachsen.
Ja.
Und online natürlich genauso gerne unterwegs wie alle anderen Kollegen eben auch. Also ich würde ja auf Online-Inhalte nicht verzichten wollen, aber eben auf die papierne Information auch nicht. Und so sind es viele Leser. Am Ende sind das ja nicht zweierlei Wesen, die Zeitung beziehen und online eben nicht oder umgekehrt. Das ist ja ein und dieselbe Person. Mhm. Und so erleben wir ja auch im Austausch mit den Lesern genau die Leute. Ich erlebe genauso Leute, die sind 10, 15 Jahre älter als ich, über 70, die Lesezeitung mit großem Vergnügen auf dem iPad lesen. Ja, da haben die überhaupt keine Probleme mit.
Ist ja auch praktisch, ne? Also kann halt dann jeder auch seinen Weg wählen, ne?
Jeder so, wie er will. Für uns ist eben entscheidend, dass wir die Inhalte möglichst auf allen Kanälen gut spielen. Und diese Inhalte, das ist eben die Kunst, die jetzt mehr zu setzen und nicht gesetzt werden. Wir wollen nicht gesetzt werden, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen von Terminen oder was auch immer, sondern wir wollen uns höchstens von den Lesern vorschreiben lassen, was sie gerne lesen wollen. Die Leser sind die Messlatte. Am Ende sind wir ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und kein Samariterbund.
Ja, nun, also ihr habt es jetzt beschrieben, der Lokaljournalismus hat sich schon sehr gewandelt. Also ihr setzt selbst vermehrt Themen, aber auch die Strukturen in der Redaktion sind ja nicht mehr dieselben wie vor, ja, noch nicht mal mehr wie vor 5 Jahren wahrscheinlich, vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Früher sprach man von der Lokalredaktion, inzwischen taucht da aber an vielen Stellen bei uns das Wort Content Unit auf. Also Content Unit Emsland zum Beispiel. Vielleicht mögt ihr einmal beschreiben, was dieser Begriff überhaupt bedeutet und was das für euch geändert hat.
Ja, die Content Unit, wenn man das aufs Deutsche übersetzen will, ist quasi die Inhalteeinheit Emsland, wenn man es ganz direkt übersetzt. Da ist es jetzt so, dass wir uns im Emsland zusammensetzen aus einer Content Unit Leitung, und drei Gebietsmanagern. Einer davon bin ich für Ling. Und wir besprechen halt, wir schauen uns an, was wurde gut gelesen, welche Themen stehen an, wie können wir da herangehen, welche Ansätze finden wir, dass wir zum Beispiel, wenn ein Gebäude gebaut wird, nicht unbedingt den Spatenstich dort in den Vordergrund stellen, sondern wofür ist denn dieses Gebäude gut? Du, lieber Leser, das könnte dich interessieren, weil. Und ihm erklären, ja, was ihm das bringt, das ist die Prämisse, die Thomas auch gerade sagte, der Leser ist der Fokus und nichts anderes. Genau, und was wir jetzt geschaffen haben in dieser Content Unit ist vor allen Dingen eine stärkere Spezialisierung. Ich habe gerade von Sportredakteuren gesprochen, eierlegende Wollmilchsau, jetzt kriege ich es auch besser raus. Das war auch bei Lokalredakteuren so. Eigentlich muss man alles können. Ich habe in meiner Anfangszeit habe ich ja gerade gesagt auch, da musste jeder mal Blattmacher sein und so weiter. Das schafft Reibungsverluste, weil man sich auch nicht so wirklich auf eine Sache konzentrieren kann.
Ja klar, nebenbei macht man noch Fotos.
Genau, richtig. Ja. Also die Fotos machen wir bei uns immer noch auch selbst, also in großen Teilen. Aber jetzt haben wir es so, also wir haben quasi eine Themenleitung, die schaut, welche Themen liegen an, über verschiedene Kanäle, wenn Leserreaktionen kommen, wie gehen wir damit um, welche Termine haben wir auch. Also ist ja nicht so, dass wir überhaupt keinen Termin mehr besetzen, sondern wir müssen ihn halt besetzen, wenn wir da ein Thema identifizieren, was wir da gut abbilden können. Und dann gibt es die Editoren, die noch die Zeitung bauen, weil wir haben halt immer noch das starke, wirklich, wirklich starke Produkt Tageszeitung, wo meine Kinder im Übrigen auch noch immer auf meinem Schoß sitzen beim Frühstück und das lesen, auch wenn ich...
Sehr gut, Mike, sehr gut.
Früherziehung. Ich bin ja 41, ein paar Jahre jünger.
Sehr gut erzogen.
Also die bauen die Zeitung und sind damit ausgelastet, auch wirklich ausgelastet, was man ja früher alles nebenbei machen musste auch. Und dann gibt es die Reporter, also die wie Journalisten wirklich wahrgenommen werden, ja auch von außen. Der Mensch, der rauskommt, der mit den Leuten redet, der dann den Artikel schreibt.
Man festhalten muss, alle die Funktionen, die du jetzt gerade genannt hast, das sind ja alles ausgebildete Journalisten.
Das sind alles ausgebildete Journalisten, richtig, ja.
Vielleicht nochmal ein Wort zu dieser Content Unit Emsland. Also ich bin kein großer Fan von diesen Anglizismen. Mir fällt aber momentan auch kein anderer Begriff ein.
Das war wahrscheinlich das Ursprungsproblem.
Vom Grundsatz her ist die Idee, die dahinter steckt, aber super, so wie Mike die gerade skizziert hat. Mike ist als Gebietsmanager derjenige, der die Inhalte setzt, der die Themen auch setzt. Der Editor ist derjenige, der die für die Printausgabe die Layouts entwirft und gestaltet. Und die Reporter sind diejenigen, die die Geschichten schreiben. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt gegenüber der Arbeitsweise von früher, wenn ich jetzt meine eigene Person mal nehme. Als Redaktionsleiter war ich noch bis vor einem Jahr im Grunde genommen der, der mehr oder weniger alles machen sollte, musste, durfte, wie auch immer. Der schrieb, der organisierte, der die Themen vergab und so weiter und so fort. Während jetzt eine klare Aufgabenteilung da ist. Mike als Gebietsmanager gibt die Themen vor. Und ich bin als Reporter auch Teil dieser Content Unit insofern, dass ich dann in Absprache mit ihm völlig klar die Dinge dann versuche umzusetzen mit meinen Kollegen. Insofern ändert sich auch das Berufsbild des Redaktionsleiters gerade in dieser Content Unit Emsland ganz erheblich. De facto bin ich eher so eine Art Reporter-Chef, während Mike als Gebietsmanager auch von der Konstruktion her am Ende durchaus auch die halbe Stimme oder die ganze Stimme mehr hat, wenn es um eine Entscheidung geht, welches Thema machen wir, welches machen wir nicht. Ich habe da persönlich auch keine Probleme mit, weil ich mit Mike eh keine Probleme habe.
Das ist schon mal gut.
Da sind wir wieder beim ersten Teil, wo wir uns mal bei Rewe getroffen hatten, 2010. Wir haben also ein sehr gutes Verhältnis zueinander. an der Stelle muss es auch so sein, weil sonst, wenn das nicht so wäre, könnte ich mir auch einen erheblichen Konflikt vorstellen, insofern als der Redaktionsleiter de facto schon auch von seinen Möglichkeiten, von seinem Einfluss oder von seiner Macht in Anführungszeichen was abgibt. Für mich persönlich, ich habe da keine Last mit, weil ich mich mehr auf das konzentrieren kann, was ich am liebsten mache, nämlich schreiben.
Na gut, im Optimalfall ist das dann ein großer Vorteil.
Für mich ist das ein Vorteil, aber je nachdem, wenn ein Redaktionsleiter anders gestrickt ist, kann er genau an dem Punkt auch einen Konflikt haben mit dem Gebietsmanager. Das ist allerdings dann eine andere Frage, aber die stellt sich so in Lingen so nicht.
Okay. Wir gehen schon so langsam auf die Zielgerade unseres Podcasts zu. Wir wollen jetzt mal noch eine kleine Zeitreise antreten, eine Zeitreise der Content Unit Emsland. Jetzt gerade feiern wir 75. Geburtstag der Lingener Tagespost, aber wie ist die Situation zum 100. Geburtstag, also im Jahr 2046? Das klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber als Zeitung muss man sich jetzt wahrscheinlich schon Gedanken darüber machen. Thomas, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wahrscheinlich schaust du ganz entspannt aus deiner Rente dann auf die Lingener Tagespost. Was meinst du?
Also ich habe gerade ganz schnell mal gerechnet, kriege ich auch so gerade eben hin. Dann bin ich 83, wenn ich die werden sollte, hoffe ich natürlich. Und ich glaube, mit 83 werde ich hoffentlich trotzdem irgendwie immer noch was auf Papier lesen können. Also ich denke, dass die LT auch in 25 Jahren ein, wenn auch deutlich verkleinertes Printangebot noch am Markt anbieten kann. Aber ich bin gleichzeitig auch auf allen Online-Produkten der LT dann auch unterwegs als Kunde. Als freier Mitarbeiter mit 83 glaube ich nicht, dass mich Mike Größer da noch ertragen will. Wobei er ja mit, wie alt bist du?
Ich überlege die ganze Zeit, wann ich denn in Rente gehe. Und tatsächlich, wenn ich das richtig rechne, dürfte ich, wenn jetzt Rente mit 67 kommt, dann muss ich da noch. Aber ja,
also ein bisschen darfst
ein du. Jahr darf ich dann noch, glaube
ich. Also ich denke mal, wir werden beides haben. Wir werden einen kleineren Printteil haben und mit Sicherheit einen deutlich weiter wachsenden digitalen Bereich, wo wir uns mit unseren Informationen breit machen können. Denn eins wird ja immer bleiben, ob Print oder digital, die Aufbereitung von Nachrichten, das Einordnen, das mit den Leuten reden, das Aufnehmen, das Recherchieren. Das ist ja nicht so, als wenn das weg ist. Das wird immer bleiben, egal in welchem Kanal sie diese Geschichten reinstecken.
Also durchaus weiterhin positive Aussichten.
Klar, als Niederrheiner ist man dem Optimismus verpflichtet.
Das kann ja auch eine Last sein. Ja, interessante Aussichten. Zum Schluss unseres Jubiläumspodcasts würde ich euch beide noch bitten, einmal ein Statement zu folgendem Satz abzugeben. Vielleicht Mike dann jetzt gleich zuerst. Darum wird die Lingener Tagespost und der Journalismus auch in Zukunft wichtig bleiben für das Emsland.
Weil wir den Leser und seine Lebenswirklichkeit in den Mittelpunkt stellen und damit relevant bleiben.
Kurz und knapp. Thomas, was sagst du dazu?
Kann ich unterschreiben. Wir werden dem Leser weiter nah sein, aber wenn es sein muss, mit einer kritischen Distanz.
Okay, so kann man es zusammenfassen. Und so wollen wir auch den zweiten Teil unseres Podcasts beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Perz und Mike Röser, dass ihr unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick in die Arbeit bei der Lingener Tagespost gegeben habt.
Danke dir.
Schönen Dank.
An dieser Stelle möchte ich natürlich ebenfalls Geburtstagsgrüße ins Emsland senden, wenn man so will, zum 75. Geburtstag und nochmal auf die Jubiläumsbeilage verweisen, die bei allen Abonnenten dann im Briefkasten liegen wird. Mein Name ist Bastian Rabeneck und ja, schauen Sie sich doch gerne mal in der Audiothek auf noz.de um oder in Ihren Notz News Apps. Da gibt es noch etliche weitere spannende Podcasts zum Hören und viele, viele Hörartikel. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Was war? Was ist? Was wird? Lingener Tagespost.